Sicher kennt ihr noch diese Bauwerke hier. Die waren der Stolz Amerikas. Das Zeichen des Triumphs des Kapitalismus, das Zeichen des Triumphs der westlichen Welt und alles dessen, wofür Amerika und seine Werte stehen. Und wenn man es genau nimmt, ja nicht nur Amerika, sondern eigentlich so die ganze westliche Welt mit ihrer Kultur, die ja in vielem doch sehr ähnlich ist. Sie waren ein Triumph. Sie waren Säulen, auf denen ein ganzes Wertesystem ruhte. Sie waren ein sichtbares Zeichen dafür, uns geht's gut. Ein sichtbares Zeichen dafür, wir haben die Macht hier. Und ein sichtbares Zeichen dafür, uns kann niemand angreifen. Oder doch, bis zu dem tragischen Tag, ihr wisst es alle, der hat sich jetzt wieder gejährt. Am 11. September 2001, ich kann mich noch gut erinnern, ich war gerade im Gemeindepraktikum in Pforzheim zur damaligen Zeit und ich saß im Büro und habe Predigt vorbereitet und also nicht Fernsehen guckt oder sowas, sondern richtig gearbeitet, als das Telefon klingelt und Rebecca, mit der ich damals verlobt war, anrufen und hat gesagt, du musst unbedingt der nächste beste Fernseher anmachen und gucken, was da gerade in Amerika passiert. Und ihr könnt euch erinnern an das, was da war. Ich habe einfach mal ein paar Bilder gefunden, so aus dem Internet zusammengestellt von mir. Anonymer Autor, die ich euch gern zeigen möchte. Wenn es klappt. Es dauert immer geschwind. Also eigentlich gibt es jetzt noch schöne Hintergrundmusik dazu, aber vielleicht ist es auch eindrücklich ganz so, ne? Welchen Schock für die ganze Welt. Am Ende des Tages sind nur noch rauchende Ruinen, sind nur noch Trümmer übrig. Es ist interessant zu beobachten, welche gewaltige Auswirkungen dieser eine Tag hatte. Nicht nur auf politischer Ebene, mit all dem, ihr wisst, was da rauskam, Krieg in Afghanistan, Krieg in Irak und all dem, sondern auch auf der Ebene, wie das Denken der Menschen beeinflusst hat und das weit über Amerika hinaus. Was damals am 11. September zusammengebrochen ist, ist viel mehr als nur ein Gebäude oder zwei. Sondern was eigentlich zusammengebrochen ist, ist eine Grundüberzeugung, die die Menschen in der westlichen Welt, auch hier in Deutschland, eigentlich immer hatten bis zu dem Tag. Nämlich die Grundüberzeugung, wir sind hier sicher. Bei uns kann sowas nicht passieren. Seid mal ehrlich, wenn ihr die gleichen Bilder gesehen habt, hättet und das wäre jetzt irgendwo im Nahen Osten passiert, da hätte man wahrscheinlich alle schnell mit den Achseln gezuckt. Hätte gesagt, naja, es ist zwar tragisch, aber das kennt man ja. Sowas passiert da ja ständig. Aber der Schock, der tief ins Herz geht, war ja die Tatsache, dass sowas an einem Ort passiert, wo es keiner erwartet hätte. Jetzt ist das Ganze natürlich schon wieder 6 Jahre her. Jetzt liegt das Ganze wieder zurück. Wir kennen die Bilder, wir haben sie so oft gesehen. Und außerdem liegt das Ganze immer noch in Amerika. Und man kann jetzt sagen über die amerikanische Politik, was man will. Man kann die Meinungen teilen oder nicht. Und man kann sich sagen, naja, bei uns im Schwarzwald passiert sowas ja trotzdem nicht. Dass es in New York passiert, können wir uns irgendwie vorstellen, aber hier bei uns? Vielleicht hast du das ja auch gedacht bis zu dem Moment, naja, der ist noch keine 2 Wochen her, als dann im kleinen, beschaulichen Dorf in Schwarzwald namens Wittlensweiler dann auch was passiert ist. Das kennt jetzt plötzlich ganz Deutschland. Und zwar nicht für die landschaftliche Schönheit oder irgendwas, sondern dafür, dass es als Zeichen dafür steht, dass in Deutschland auch solche Dinge passieren können. Nochmal ein paar Bilder zusammengeschnitten. Ich hoffe, dass es das mal klappt mit dem Ton. Wenn nicht, dann verzeiht ihr mir das einfach, um einfach den Schock nochmal nachzuerleben. Ja, muss ich warten. Komm, gleich was. Okay, wir haben keinen Ton. Wir haben es vorher probiert, mal tut's mal. Ihr erinnert euch dran, an die Nachricht plötzlich aus heiterem Himmel, es sind Terrorverdächtige verhaftet worden in Deutschland, die haben Anschläge geplant, haben Sprengstoff gehortet und dann diese Karte, wo man sieht, wo sie wollen, und plötzlich taucht da unter Freudenstadt auf. Ein Ort, wo man das nie vermutet hätte, ist zu dem Ort geworden, wo Sprengstoff gelagert wird, wo Anschläge geplant werden, direkt vor unserer Haustür. Wer hätte bei Terror und Gewalt an Wittlensweiler gedacht? Das ist nicht das Haus in Wittlensweiler, das ist das andere, wo sie verhaftet haben. Und ich habe eigentlich, aber das hört ihr jetzt nicht, weil es ein Ton, am Schluss noch zwei Aussagen reingeschnitten, eine von der Bundeskanzlerin und dann vom Innenminister, wo sie kommentiert haben und gesagt haben, diese Dinge zeigen uns einfach nochmal, dass die Gefahr eine sehr reale ist. Ich möchte heute Morgen natürlich nicht über Terror predigen, auch nicht über Politik predigen. Das gehört woanders hin, mit Sicherheit nicht in die Gemeinde Jesu. Aber ich möchte diese Vorfälle benutzen, um die Frage zu stellen, was ist eigentlich eine sichere Grundlage für mein Leben? Für viele Leute war das jahrelang die Grundüberzeugung. Hier im Land passiert nie was. Wir sind hier sicher. Hier kann man sein Leben aufbauen. Und mit einem Schlag, ob das am 11. September 2001 war oder am 5. September 2007 in Wittlensweiler, mit einem Schlag bricht diese Gewissheit weg. Und ich muss mich fragen, woran kann man sich überhaupt noch festhalten? Was hat denn überhaupt noch Bestand? Wo liegt denn überhaupt noch die Sicherheit, auf die ich mein Leben bauen kann? Und ich möchte euch dazu natürlich auch einen Bibeltext lesen. Ein Text aus dem Propheten Jesaja aus Kapitel 28. Ein Text aus einer sehr interessanten Zeit, als das Königreich Israel geteilt ist. Ihr seht hier, ich habe euch die Karte nebenhin gemacht, in ein Südreich Juda da unten und ein Nordreich Israel. Und ein Text, der sich als Botschaft Gottes auf dieses Reich im Norden bezieht, wo alle in Sünde lebt, wo alle ihr Leben eigentlich so vor sich hin lebt, auch aus einer ähnlichen Grundüberzeugung raus, wir können ja machen, was wir wollen, uns passiert ja sowieso nichts. Und da spricht Gott durch den Jesaja, Jesaja Kapitel 28, lasst euch warnen, ihr Leute von Ephraim, Trinker seid ihr, ganz und gar vom Wein abhängig, eurer stolzen Hauptstadt Samaria wird es schlechter gehen. Noch liegt sie wie eine prächtige Krone auf dem Hügel, hoch auf dem fruchtbaren Tal. Sie schmückt ihn wie ein bunter Blumenkranz, doch die Blüten welken schon. Da ist übrigens Samaria die Stadt, von der der Prophet redet. Denn der Herr hält ein starkes und mächtiges Heer bereit. Wie ein Orkan wird es über euch hinwegfegen, wie ein Hagelsturm mit sinnflutartigen Regenfällen, deren Wassermassen alles fortspülen. Mit Wucht wird es euch zu Boden werfen. Dann wird sie zerrampelt, die prunkvolle Krone, der Stolz aller Weinseligen von Ephraim. Heute schmückt sie noch wie ein prächtiger Blumenkranz den Hügel hoch über dem fruchtbaren Tal. Doch die Blüten welken schon, und bald geht es ihr wie eine Feige, die schon vor der Ernte reif geworden ist. Wer sie am Baum erblickt, pflückt sie schnell und schlingt sie hinunter. Es kommt der Tag, da wird der Herr selbst, der allmächtige Gott, die glanzvolle Krone für die Überlebenden seines Volkes sein. Dann ist er ihr prächtiger Blumenkranz. Den Richtern gibt er Sinn für Gerechtigkeit, wenn sie ihre Urteile fällen. Und die Soldaten rüsten damit Mut und Kraft aus, damit sie die Feinde aus der Stadt vertreiben. Sogar die Priester und Propheten torkeln. Von Wein und anderen berauschenden Getränken benebelt, können sie sich kaum noch auf den Beinen halten. Taumeln und torkeln empfangen die Propheten ihre Visionen. Und die Priester schwanken hin und her wenn sie recht sprechen. Die Tische, an denen sie sitzen, sind voll von Erbrochenem, alles ist besudelt. Für wen hält sich dieser Jesaja eigentlich, dass er uns belehren will, lallen sie. Uns braucht niemand mehr zu erzählen, was Gott gesagt hat. Sind wir denn kleine Kinder, die eben erst von der Mutterbrust entwöhnt wurden? Was soll dieses Blabla? Tu dies, tu das, dies ist verboten, das ist verboten, macht hier etwas, macht dort etwas. Darum wird Gott Ausländer mit einer fremden Sprache zu diesem Volk schicken und nur noch in unverständlichen Lauten zu ihm reden. Er hat ihnen zwar gesagt, dieses Land soll für euch ein Ort der Ruhe werden, gönnt den Erschöpften eine Pause, hier könnt ihr in Frieden wohnen, doch sie wollten nicht auf ihn hören. Darum wird der Herr von nun an nur noch das zu ihnen sagen, was sie als Blabla verspotten. Tu dies, tu das, dies ist verboten, das ist verboten, macht hier etwas, macht dort etwas. Sie werden nach hinten stürzen und sich das Genick brechen, sie werden den Feinden ins Netz gehen und man wird sie gefangen fortschaffen. So hört nun, was der Herr euch sagt, ihr Lästermäuler, ihr Herrscher Jerusalems. Ihr fühlt euch sicher und prahlt, wir haben uns mit dem Tod verbündet und mit der Totenwelt ein Abkommen geschlossen. Wenn das Unheil über unser Land hereinbricht, kann uns nichts geschehen. Ihr verlasst euch auf eure verlogenen Intrigen und meint, durch Betrug hättet ihr euch rundum abgesichert. Doch Gott, der Herr, sagt, ich lege in Jerusalem ein Fundament. Es ist ein Grundstein, ein kostbarer Eckstein, der felsenfest steht. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, braucht nicht zu fliehen. Egal ob in Jerusalem und Samaria im 8. Jahrhundert vor Christus oder in Deutschland, in Freudestadt im 21. Jahrhundert, was Menschen suchen, ist ein Fundament, auf das sie ihr Leben bauen können. Man muss ja irgendwie umgehen können mit der Situation. Man braucht ja irgendwas im Leben, das einen Halt gibt, wo ich sage, das ist die Grundlage und auf dieser Grundlage kann ich irgendwas aufbauen, kann ich planen in meinem Leben. Das bleibt stehen, daran halte ich mich fest, daran orientiere ich mich. Und zu allen Zeiten, ob damals beim Jesaja oder heute in unserer Zeit, haben Menschen alle möglichen Ideen entwickelt, worin denn so eine Grundlage für das Leben bestehen könnte. Ich möchte euch einfach mal ein paar vorstellen und dazu auch noch hier eine kleine Illustration darstellen. Auf was kann man denn so alles stehen im Leben? Ganz kurz, ihr erinnert euch vielleicht von letzter Woche an diese Kiste hier. Die stand da auch schon hier vorne und die Jugend hat ein Anspiel gemacht und die Carmen stand die ganze Zeit hier drauf. Und ich muss euch ja sagen, ich saß da vorne in der ersten Reihe und habe zuguckt, wie sie hier drauf balanciert. Und ich wusste, dass sie sich am Schluss runterfallen lässt. Die hat mir ja erzählt, um was es geht. Aber als ich sie hier so drauf sah und gesehen habe, wie das Ding gewackelt hat, während sie gespielt hat, da habe ich doch befürchtet, dass sie irgendwann vorm Ende des Stücks noch runterfällt von dem Ganzen. Es gibt gute und es gibt schlechte Untergründe. Ein paar Vorschläge. Sicherheit, davon hatten wir es gerade. Viele Menschen in unserem Land bauen ihr Leben auf die Tatsache, dass es hier sichere Rahmenbedingungen gibt. Und man muss sagen, wir sind ja von Gott in unserem Land unheimlich gesegnet mit der Tatsache, dass wir jetzt seit über 60 Jahren im Frieden leben in unserem Land. Das ist ein Segen, den viele andere auf dieser Welt nicht haben. Aber dieser lange Frieden gibt uns vielleicht auch ein falsches Gefühl der Sicherheit. Gibt uns ein falsches Gefühl, dass hier bei uns grundsätzlich nie was passieren kann. Dass es hier Bedingungen gibt, die immer ideal sein werden. Und dass ich hier in diesem Rahmen die Richtung meines Lebens selbst frei bestimmen kann, ohne dass ich irgendwo aneck, weil der Rahmen sicheren Halt gibt. Und weil Bedingungen da sind, die das einfach möglich machen, dass man sich entwickelt und dass man wächst und dass es einem immer gut geht. Es ist interessant, dass wenn man die Bibel beobachtet, schnell festzustellen ist, dass die Bibel sich ganz klar gegen ein falsches Sicherheitsdenken stellt. Schaut euch mal an, was Jesus über die Zukunft sagt. Und ihr werdet schnell feststellen, dass Jesus nicht perfekten Frieden vorhersagt und eine Welt, die sich immer irgendwie weiter verbessert, bis sie zum Paradies auf Erden wird, sondern dass Jesus genau das Gegenteil vorhersagt. Dass Jesus sagt, dass je näher es auf das Ende der Welt zugeht, dass es immer mehr Kriege, immer mehr Gewalt, immer mehr schreckliche Dinge in dieser Welt geben wird, die sich immer mehr häufen und konzentrieren. Und damit, bei diesen Voraussagen, bezieht Jesus auch seine Nachfolger ein. Vielleicht sogar noch ein Stück weit stärker als alle anderen. Ich hatte die Woche eine interessante Diskussion, wo jemand, dem es in seinem Leben im Moment auch schon seit längerer Zeit nicht sehr gut geht, zu mir kam und mir sein Unverständnis darüber geschildert hat, wie Gott sowas zulassen kann bei jemandem, der sich für Gott einsetzt. Dem müsste Gott doch Erfolg schenken. Dem müsste Gott doch ein wunderbares Leben schenken. Und ich habe gesagt, schau mal an, was Jesus gerade zu seinen Jüngern sagt. Was er denen vorhersagt, als er sie raus in die Welt sendet, da ist nicht von Erfolg die Rede. Da ist die Rede von Gefängnis, da ist die Rede von Verfolgung, da ist die Rede von Leiden, da ist die Rede von Tod. Und wenn du natürlich, wenn du das Leben der ersten Gemeinde anschaust, dann siehst du, dass die Menschen das damals ganz stark erlebt haben. Und wir heute eigentlich im Vergleich noch wahnsinnig gut dastehen mit dem, was wir haben. Aber der Grund bleibt, Gott verspricht nicht einfach unbeschränkten Erfolg, wenn du ihm nachfolgst. Bleib bei Gott und dir geht's immer gut, du wirst nie krank und du wirst reich und gesegnet. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Im Gegenteil, die Bibel spricht sehr viel davon, dass es mal schlecht geht, dass mal harte Zeiten kommen, dass vielleicht sogar Verfolgung und Gefängnis und Tod da sind. Die wunderbare Botschaft der Bibel und die Segensbotschaft besteht darin, dass Gott dann zusagt, und selbst dann in dieser Zeit im dunklen Tal werde ich bei dir sein und schicke dich da nicht allein rein, sondern bin da mit dabei und bring dich durch bis ans Ende. Aber die schlechten Zeiten, sagt die Bibel auch voraus. Und ihr seht an Momenten wie dem 11. September, ihr seht an Momenten wie anderen, wenn andere Dinge im Leben passieren, dass dieses Fundament der Sicherheit, dass das ganz schnell wegbrechen kann. Und der sagt, mir kann hier ja gar nichts passieren, der hängt plötzlich in der Luft und fragt sich, wie geht's weiter? Naja, so geht's weiter, ne? Sicherheit ist kein Grund, auf den ich mein Leben bauen kann. Kein Problem, sagt der Nächste. Das gibt ja noch andere Möglichkeiten. Geld zum Beispiel. Ich habe ein ausreichendes Finanzpolster. Ich bin abgesichert, komme was wolle. Ich habe die Mittel, das irgendwie zu überleben. Und so mancher macht da draußen einen ganzen Rahmen für sein Leben. Und sagt, mein oberstes Ziel muss sein, finanziell unabhängig zu werden, so dass egal, was das Leben so bringt, ich damit umgehen kann. Und dann schaut mal zurück, gar nicht weit in der Geschichte, schaut zurück auf Momente, wie vielleicht dann in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo es so große Wirtschaftskrisen gab und das Geld plötzlich nichts mehr wert war. Mein Vater, der Briefmarken sammelt, hat noch Briefmarken aus der Zeit, die dann 5 Billionen Mark wert waren. Ne? Eine Briefmarke. Ne? So wenig war das Geld plötzlich weg. Und plötzlich bricht der Untergrund weg. Und der, der sich darauf verlässt, hängt in der Luft und stürzt ganz schnell ab. Geld ist kein Grund, auf den ich mein Leben bauen kann. Kein Problem, sagt der Nächste. Ich habe Wissen. Ich habe mich vorsorglich über alles informiert. Ich bin gebildet und egal was kommt, ich weiß immer schon den richtigen Ausweg. Ob das in Amerika ist oder in Deutschland, es gibt offizielle Stellen, die alle möglichen Handbücher rausgebracht haben, wie man sich zu verhalten hat im Fall eines Terroranschlags, im Fall einer Katastrophe und so. Ich habe mir vor einiger Zeit mal, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, mal ganz interessiert beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz ein paar Broschüren bestellt, die gibt es kostenlos und dann dachte ich, wenn es nichts kostet, lasse ich es mir schicken. Das ist ganz interessant. Was die alles vorschlagen, was du alles in deinem Keller lagern solltest, nur für den Fall, dass... Also ich weiß nicht, wer von euch wirklich komplette Lebensmittelvorräte hat, von denen er 2 Monate überleben könnte. Ne? Und aber nur Konserven und alles, das auch wirklich dann für den Fall gerüstet ist. Ne? Und wer da Vorräte an Batterien und an Wasser und an was weiß ich was allen einlagert. Ne? Da gibt es ganze Broschüren drüber, wie gehe ich damit um? Aber wenn dann der Ernstfall kommt, dann stellt man oft ganz schnell fest, dass all das Wissen überhaupt nichts hilft, wenn es wirklich losgeht und das Fundament bricht weg. Du hängst in der Luft und alles stürzt ab. Wissen ist auch kein Fundament, auf das man das Leben bauen kann. Kein Problem, sagt der Nächste, ich habe, und es kommt ein furchtbar schlauer Ausdruck, ein soziales Netz. Wisst ihr, was das ist, ein soziales Netz? Das heißt ganz einfach, ich kenne die richtigen Leute. Ich habe Beziehungen, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Menschen da, an denen ich Halt finden kann, wenn es in meinem Leben keinen Halt mehr gibt. Und es ist gut, solche Menschen zu haben. Aber wie viele Leute gab es schon, die, wenn dann der Ernstfall kam, wenn dann im eigenen Leben die Dinge schiefgehen, plötzlich feststellen mussten, dass all die guten Freunde plötzlich ganz schnell weg waren. Und der Untergrund bricht weg und ich hänge in der Luft und ich stürze ab, weil auch auf soziale Netze kein Leben gebaut werden kann. Und dann kommt der Nächste und hat vielleicht einen ganz intelligenten Vorschlag und sagt, ja, ich gehe ja regelmäßig in den Gottesdienst. Ich habe ja Beziehungen zu Gott. Schau mal, ich mache all die richtigen Dinge, ich sage das, was ein Christ sagen sollte, ich bete so, wie ein Christ beten sollte, ich gehe in Gottesdienst, wie ein Christ da sein sollte. Ich mache ja alles richtig und deswegen kann mir nichts passieren. Weißt du, das ist genau das, was die Leute damals beim Jesaja gesagt haben. Bei all der Sünde, die sie auf sich geladen haben, bei all dem, was sie gegen Gottes Gebote gemacht haben, sind die dann regelmäßig in den Tempel marschiert und haben ihre vorgeschriebenen Opfer gebracht und haben Gott auf die vorgeschriebene Art und Weise angebetet und haben sie gesagt, uns kann ja überhaupt nichts passieren, wir dienen ja Gott. Und dann kommt Gott und sagt, weißt du, all dieses Äußerliche interessiert mich überhaupt nicht. Ein anderer Prophet, der um die gleiche Zeit rum schreibt, der Amos, der marschiert mitten auf ein großes religiöses Fest rein und sagt in Gottes Auftrag, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören und eure Feste, die, ich sage jetzt nicht, was er sagt, aber Gott sagt, dieses ganze Ausmaß, das stört mich nur, was ich suche, ist euer Herz und das habe ich nicht. Und solange euer Herz mir nicht gehört, bringt diese ganze äußerliche Religiosität überhaupt nichts. Und wenn du die benutzt, um zu sagen, ich habe einen festen Stand, Gott ist ja mit mir, dann wirst du feststellen, dass es dir überhaupt keinen festen Stand verschafft, weil du wirklich gar keine Beziehung mit Gott hast, in diesem Fall, und ganz schnell abstürzt. Unsichere Untergründe. Worauf kann ich mein Leben eigentlich wirklich bauen? Was gibt mir sicheren Stand? Wenn Sicherheit, wenn Geld, wenn Wissen, wenn Freunde und wenn Religion alles nichts bringt und ganz schnell zum Absturz führt. Was gibt mir einen sicheren Stand? Und dann kommt dieser Vers, dieser eine Vers am Ende dieser ganzen langen, harten Predigt des Jesaja, wo Gott die Antwort darauf gibt und sagt, ich lege in Jerusalem ein Fundament. Es ist ein Grundstein, ein kostbarer Eckstein, der felsenfest steht. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, braucht nicht zu fliehen. In diesem Vers steckt die Antwort, was ein Fundament für mein Leben sein kann. Ich möchte ein paar Feststellungen zu dieser Antwort mit dir teilen. Um die erste zu verstehen, musst du sehen, das ist eine Übersetzung von der Hoffnung für alle. Die Hoffnung für alle ist eine moderne Übersetzung, die versucht, Inhalte einer alten Sprache aus einer anderen Kultur sinngemäß in heutigem Deutsch wiederzugeben. Das funktioniert wunderbar gut in den meisten Fällen und hilft uns, das zu verstehen. Aber man muss sich bei einer Übersetzung wie der Hoffnung für alle immer auf das verlassen, was der Übersetzer dann meinte, ist der Sinn, den er übertragen hat. Ich bin der Meinung, dass die Hoffnung für alle den letzten Teil des Satzes, den ich hier rot unterlegt habe, dass er den ein bisschen arg frei wiedergibt. Deswegen habe ich euch mal die Luther-Übersetzung noch dazu. Die heißt ganz einfach, also nicht wer auf ihn baut und ihm vertraut, braucht nicht zu fliehen, sondern ganz kurz, wer glaubt, flieht nicht. Punkt. Das ist die Luther-Übersetzung, viel näher am hebräischen Text dieses Satzes. Und es heißt zunächst einmal, dieser Satz legt ganz einfach fest, das richtige Fundament, das Gott legt und auf dem man stehen kann, ist der Glaube. Ganz einfach. Wenn ich was suche im Leben, auf das ich bauen kann, das Bestand hat, dann kann das nur der Glaube sein, weil der Glaube allein mir eine Perspektive gibt, die über dieses Weltliche, das so schnell zusammenbricht, hinausgeht. Der Glaube ist ein festes Fundament. Jetzt habe ich gerade ganz viel diese moderne Übersetzung kritisiert. Ich glaube aber, dass im Grunde genommen das, was da steht, schon richtig ist. Nur, dass der Übersetzer eine Schlussfolgerung, die eigentlich aus dem Neuen Testament steht, vorweggenommen hat. Weil nur auf Glauben zu bauen, das reicht nicht. An was glaubt man denn da? Das ist die Frage. Man hat vor kurzem ein interessantes Projekt gestartet, das hieß das Credo-Projekt, wo im Laufe von mehreren Jahren über 100.000 Menschen an eine zentrale Stelle Vorschläge eingeschickt haben zu der Frage, was ist eigentlich dein persönliches Glaubensbekenntnis? Da gab es dann alle möglichen theologischen Formulierungen und so und auch weniger theologische. Und dann gab es eine junge Studentin, die ganz einfach hingeschrieben hat, ich glaube an meinen Glauben. Das klingt ja zunächst einmal sehr tief und philosophisch. Und da muss man erst mal drüber nachdenken und sich den Satz auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube an meinen Glauben. Aber je mehr du drüber nachdenkst, dann stellst du fest, irgendwann fest, dass der Satz eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. An was glaubt sie denn jetzt konkret, bitte? An ihren Glauben. Ja, an ihren Glauben an was? Ja, an ihren Glauben an ihren Glauben. An ihren Glauben, an ihren Glauben, an ihren Glauben. Also das kann man unendlich weitermachen. Aber einen Inhalt kriegt es deswegen nicht. Ne? Das sagt einfach gar nichts aus. Glaube braucht einen Inhalt. Sonst bringt Glaube überhaupt nichts. Und deswegen, seht ihr, ne? Die Hoffnung für alle hat da was Persönliches draus gemacht. Es geht nicht darum allgemein, wer halt glaubt an irgendwas, was auch immer, der flieht nicht, sondern es geht um Glauben an eine sehr konkrete Sache, nämlich an dieses Fundament, das Gott legt. Und dann kommt das Neue Testament und interpretiert dann in Aussagen von Jesus selbst, in Aussagen von Petrus im 1. Petrus Kapitel 2 und an anderen Stellen diese alttestamentlichen Texte um und sagt, ja, was ist denn dieses Fundament, was ist denn dieser Eckstein, der Grund, den Gott gelegt hat und stellt fest, ja, das ist ja Jesus Christus selbst, der für uns zum Grundstein unseres Glaubens wird. Das heißt, bei Glaube kommt es immer auf den Inhalt an, nur wenn der Inhalt meines Glaubens Jesus Christus ist, dann kann aus diesem Glauben wirklich was werden. Ich habe euch hier vorne noch ein paar Sachen hingestellt. Jedes dieser vier Teile, die hier vorne stehen, ist was, das im Grunde genommen geeignet ist, um draufzustehen. Das eine mehr, das andere weniger. Ihr wisst ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ne? Die passieren bei solchen Aktionen, wie wenn der Mann oder die Hausfrau auf den Bürostuhl steigt, um oben die Glühbirne auszuwechseln, ne? Und sich das Ding dann plötzlich ganz schnell dreht oder so. Ne? Oder auf diesen wunderbaren Barhocker, den ich bei der Jugend geklaut habe. Ich weiß nicht, wie gut der sich wirklich als Arbeitsplattform eignet. Ich steige jetzt auch gar nicht bei der hoch, weil es wackelt schon. Gewaltig. Meine kleine Tochter, die steigt gern da drauf, also das ist eigentlich so als Schaukelpferdersatz gedacht, eine Schaukelschnecke, wo man eigentlich hier drauf sitzen sollte, aber Anseline, die steht da lieber drauf, mit beide Beine, und das sieht dann auch immer gewaltig waghalsig auf, weil das Ding ja, wie gesagt, schaukelt, ne? Dafür ist er gebaut. Und dann gibt es hier noch solche Geräte, die eigentlich offiziell zum Draufstehen gedacht sind, aber wenn ihr das ältere Modell hier anguckt, dann auch schon feststellt, dass es etwas wackelig ist. Und wir haben noch eine viel größere, die reicht bis zur Decke hoch, je nachdem, wo du an der Decke hin willst. Also du stehst halt auf der letzten Stufe. Ich habe da mal 2 Tage fast drauf verbracht, vor kurzem, als wir diese Kabel da oben gelegt haben für den Beamer. Und da war ich allein mit dem Hans Werner. Und der Hans Werner, der hatte ja vor, ich glaube, 2 Jahren oder so einen Schlaganfall und kann seither nicht mehr auf Leitern steigen. Und ich steige eigentlich auch nicht gerne auf Leitern. Aber es waren ja bloß 2 Leute da und er kann es wirklich nimmer eigentlich, ne? Und darf es auch nimmer und wer weiß, was passieren würde, wenn, ne? Und also muss halt ich hoch, ne? Und das ist dann schon eine Sache, wenn du da oben unter der Decke rumturnst und gerade so am Ende deiner Leiter bist. Und dann kommst du dazu, die hat so Gummikappen unten, ne, an den Füßen und eine davon fehlt. Das heißt, es gibt einen Fuß, der so, naja, 0,5 cm kürzer ist als die anderen 3. Das ist nicht viel, aber wenn du da oben bist auf die Länge, dann macht es gewaltig was aus zum Schaukeln. Und ich habe also den Hans Werner angestellt, dass er mir die Leiter halten soll. Das hat auch meistens funktioniert, bis zu dem Moment, als ich dann mal wieder hochgestiegen bin und ein Werkzeug unten liegen lassen hatte. Und bevor ich runtersteigen konnte, sagt Hans Werner: Warte, kein Problem, ich komme hoch und bring's dir. Und bevor ich was sagen kann, ist er schon halb die Leiter oben. Und ich sage: Hans Werner, geh runter, du sollst die Leiter halten, nicht auch noch draufsteigen. Ne? Und es hat gewackelt und geschaukelt. Ich war so froh, als ich wieder unten bin. Ne? Es gibt viele Sachen, auf die man sich theoretisch draufstellen kann. Aber es wird nur dann was, wenn ich auf die geeignete Sache draufstelle. Es gibt viele, viele Sachen, auf die ich theoretisch meinen Glauben setzen kann. Aber es wird nur dann was, wenn der Inhalt meines Glaubens auch der ist, der geeignet ist, um mein Leben drauf zu bauen. Ein sicherer Stand, nur Jesus Christus bietet Perspektive für mein Leben. Mein Timer hat schon längst aufgehört zu zählen, wie lange ich gepredigt habe. Ganz kurz ein paar Punkte dazu, wie eigentlich dieses Fundament Gottes in Jesus Christus jetzt konkret aussieht für mein Leben. Sicherheit kann kein Fundament für mein Leben sein. Aber Gott kann deswegen eins sein, weil er mir eine sichere Zukunft verspricht. Nicht sichere Zukunft in dem Sinn, wie Menschen um mich her sich das vorstellen. Dass ich hier auf der Welt geborgen bin und mir nie was zustößt. Aber eine Zukunft, die über das Weltliche hinausgeht, nämlich dass ich sagen kann, egal was mir jemals passiert, ich weiß eines, am Ende bin ich bei meinem Herrn und ich habe eine ganz großartige Zukunft bei ihm. Und egal was auf dem Weg dorthin passiert, das trägt mich durch. Und meine Zukunft, die ist sicher. Vielleicht ist Zukunft hier ein bisschen längerfristiger, als viele gern denken, aber die Zukunft ist sicher mit Gott. Gott garantiert mir auch kein unbeschränktes finanzielles Einkommen, aber Gott sagt, er versorgt die, die sich für ihn einsetzen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das Übrige alles zufallen. Manchmal stehe ich da und frage, ja, wo ist es denn das Übrige, was ich zum Leben brauche? Vielleicht sieht Gott das manchmal anders, was ich alles brauche, als ich denke, was ich alles brauche. Aber die Tatsache ist und hat sich immer wieder bewiesen, Gott versorgt die, die sich für ihn einsetzen. Gott schenkt mir sicher nicht das universelle Wissen, das ich brauche, um jede Lebenslage zu meistern und zu sagen, ich bin informiert und ich weiß immer, wo es lang geht. Aber Gott lässt mich wissen, dass er da ist. Und es reicht in vielen Dingen aus, wo ich sage, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Ich habe wirklich keinen Plan, was ich jetzt tun soll in dieser Situation. Aber ich weiß, Gott ist da. Und das ist das Entscheidende. Und er weiß, wie es weitergeht. Und darauf kann ich mich verlassen. Gott baut mir auch nicht das universelle soziale Netzwerk, in das ich mich fallen lassen kann. Aber Gott schenkt mir doch neue Freunde. Freunde, die, wenn Gemeinde so funktioniert, wie Gott es sich vorstellt, auch für mich da sind. Und Freunde, die den gleichen Weg gehen wie ich und verstehen, wo ich drin stehe. Und zusammenhalten und zusammenhelfen, das seid übrigens ihr. Und Gott hat selbst einen Platz in meinem Leben. Gott möchte mir mehr schenken als nur leere Religion, als nur ein Ding, wo man sonntags hingeht und ein bestimmtes Programm abarbeitet, weil das sich so gehört als Christ. Sondern Gott möchte in meinem Leben da sein. Und er verspricht, wer sich für Jesus entscheidet, da wohnt er persönlich im Leben. Alles das zusammen gibt eine ganz andere Perspektive aufs Leben. Alles das zusammen gibt einen Grund, auf den ich stehen kann. Vielleicht sieht der Grund nicht immer so aus, wie das, was ich als Mensch mir wünschen würde, als Unterlage für mein Leben. Aber darauf kommt es gar nicht an. Egal wie der aussieht, es ist auf jeden Fall ein Grund, der hält, und auf den ich bauen kann. Vielleicht nochmal ganz zurück zu meinem Bild mit den Leitern. Vielleicht stellt Gott mir heute eine Leiter hin, wo er sagt, schau, das ist der Grund für dein Leben und es wird garantiert nicht die hier, weil die wackelt viel zu stark. Und vielleicht stellt Gott mir eine Leiter hin, die ich nie genommen hätte, weil sie voll mit Farbklecksen ist und alles und schon ziemlich alt aussieht und alles. Und du sagst, ich hätte lieber die da drüben genommen, die sieht viel besser und moderner aus. Aber weißt du, die Sache ist, egal ob Gottes Grund deinen Vorstellungen entspricht, das eine Entscheidende ist, der bleibt stehen, wenn du draufstehst. Und darauf kommt es wirklich an. Gott gibt eine Grundlage fürs Leben. die einzige Grundlage, auf die es sich lohnt zu bauen. Was machen wir jetzt mit dem allem? Irgendwie muss die Predigt ja jetzt eine Schlussfolgerung haben für mein Leben. Die hat sogar zwei. Die erste ist natürlich ganz neu die Einladung, mein Leben zu überdenken. Ich habe auch extra, und ich möchte es gerne in Zukunft regelmäßig machen, hinten noch ein paar Fragen drauf gemacht auf diesem Predigtzettel, wo man selber weiterdenken kann an der Sache. Vielleicht allein oder vielleicht auch im Hauskreis mit anderen gemeinsam. Einfach noch ein bisschen drüber nachdenken. Mein Leben mal anzuschauen und sagen, okay, worauf baue ich denn letzten Endes mein Leben? Woran hänge ich mich und sage, daran halte ich fest, daran drauf kann ich mich verlassen. Wenn das zusammenbricht, dann funktioniert nichts mehr bei mir im Leben. Ist es wirklich was, das Bestand hat? Nur Gottes Fundament hält Bestand. Das ist die erste Sache, mich selber einfach mal neu kritisch anzuschauen. Die zweite Sache geht dann aber auch weiter. Denn für die Leute in unserer Welt um uns her ist diese Frage gerade eine ganz aktuelle. Wenn die Sicherheit wegbricht, wenn so viele Gründe wegbrechen in dieser Welt, da ist eine Suche da. Worauf kann man denn das Leben jetzt bauen? Und weißt du was? Du und ich, wir haben die Antwort. Wir haben die Antwort auf die große Frage, die unsere Welt gerade bewegt. Worauf kann das Leben gegründet sein? Und das heißt, ich muss mich neu herausfordern lassen, das auch mit anderen zu teilen. Und nicht zu sagen, ha, Edge, ich hab's. Und wenn die wüssten, was ich weiß, ne? Ach, wie gut, dass niemand weiß und so, ne? Sondern das mit anderen zu teilen. Mir zu überlegen, wie kann ich anderen das nahebringen? Ich habe die Antwort. Ich habe die Lösung. Ich weiß, wie es geht. Ich habe Gottes Fundament gefunden, sodass noch viele andere darauf bauen. Und wir möchten gemeinsam beten, dass Gott uns dabei einfach hilft, das weiterzugeben. Herr Jesus, dein Wort sagt, den anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist in Jesus Christus. Und es wäre Blödsinn, einen anderen Grund legen zu wollen, weil dein Grund der einzige ist, der Bestand hat. Und Herr, wir kommen heute vor dich und wir möchten dich als den Grundstein unseres Lebens haben. Wir möchten nicht auf menschliche Sicherheiten bauen. Wir möchten nicht auf Dinge bauen, die zwar gut aussehen, aber die irgendwann zusammenbrechen und in unserem Leben nur noch einen Schutthaufen hinterlassen. Sondern Herr, wir möchten uns neu im Glauben auf dich stellen. Hilf uns, mit offenen Augen unser Leben anzuschauen. Hilf uns, ehrlich zu uns selbst zu sein und zu sehen, wo da Dinge sind, die für uns zum Grundstein werden, die da eigentlich gar nicht hingehören. Jesus, und dann hilf uns, die Nachricht von dem einzigen Grundstein, der besteht, in die Welt raus weiterzugeben. Du bist der Herr, du bist der feste Grund und du kannst zum Grund werden für noch so viele Menschen hier um uns her, die jetzt keinen Halt mehr haben. Ich danke dir, dass du uns helfen möchtest, dass du uns Mut geben möchtest, offenen Mund geben möchtest, Jesus, und uns gebrauchen möchtest, damit noch viel auf festen Grund gebaut wird hier in dieser Welt. Dank sei dir, ja. Amen. Amen.